Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Seit Jahrhunderten gibt es in der Welt ein jüdisches Problem, das sich dauernd mit neuen Motiven, aber immer gleichen Folgen stellt. Welches ist die tiefe Ursache dieses historischen Rätsels? Die vom Autor Marcello Cicchese vorgeschlagene Antwort ist einfach. Der Kern liegt in der Tatsache, dass es Juden gibt. Aber es ist ein Problem der anderen Nationen, die mit ihrer Ablehnung Israel gegenüber ihre tiefgründige und radikale Rebellion Gott gegenüber beweisen. Denn Gott hat Israel erwählt. Hören Sie heute die erste Hälfte des vierten Kapitels des Taschenbuches Gott hat Israel erwählt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die zwei Weltkriege und die Wiedergeburt des Staates Israel. Die Souveränität Gottes über den Menschen und den Nationen wird durch die Wiedergeburt des Staates Israel bestätigt. Sie stellt eigentlich eine nicht vorhergesehene und nicht gewollte Nebenwirkung der schrecklichen beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts dar. Eine schmerzhafte Geburt. In Matthäus 24, die Verse 6 bis 8 lesen wir: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Kriege hat es schon immer gegeben, aber man kann nicht leugnen, dass die zwei großen Kriege des letzten Jahrhunderts, eben die Weltkriege, neue Eigenschaften im Vergleich zu früheren militärischen Auseinandersetzungen gezeigt haben. Die Geschichtsforscher haben deren verschiedene untersucht, aber die vielleicht wichtigste vernachlässigt: das Verhältnis dieser Kriege mit den Ereignissen um das Volk und den Staat Israel. Anfang des letzten Jahrhunderts lebte das zionistische Ideal in den Herzen vieler Juden. Sie strebten danach, sich in Palästina als Volk zu vereinen, um dort den jüdischen Staat zu gründen. Wie sollte das jedoch möglich sein, wenn das gewünschte Gebiet schon seit Jahrhunderten unter der türkischen politischen Herrschaft und der muslimischen religiösen Macht stand? Es war nicht leicht, sich eine Lösung für diese Situation vorzustellen. Die Antwort kam 50 Jahre später. Die österreichische Kriegserklärung an Serbien vom 28. Juli 1914 hätte nur einige lokale Gefechte zwischen den beiden Nationen hervorrufen können. Diese hätte man in kurzer Zeit mit wenigen militärischen Aktionen beilegen können. Es begann jedoch sofort eine Suche nach Verbündeten, die eine Kettenreaktion zuerst in Europa und dann auch im Orient verursachte. Das Osmanische Reich hätte sich aus der Sache heraushalten können. Und ein Teil der Bevölkerung wünschte das auch. Aber es wurde vor die Wahl gestellt und wählte die Verliererpartei. Gerade im Laufe dieses Ersten Weltkriegs wurde die bekannte Balfour-Deklaration gegeben, die einige Juden etwas optimistisch dem Edikt von Kyros im 6. Jahrhundert vor Christus gleichsetzten. Nachzulesen in 2. Chroniker 36, die Verse 22 und 23. Im Bestreben, die Unterstützung der Juden in Palästina im Krieg gegen die Türkei zu gewinnen, ließen die britischen Mächte den Zionisten eine formelle Erklärung zukommen, worin ihnen versichert wurde, dass die Regierung seiner Majestät mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina betrachtet. Wie man später sehen wird, wurde am Ende des Krieges genau diese Erklärung zur juristischen Grundlage für die Zionisten, um einen jüdischen Staat zu fordern. Leider hatten die Briten etwas Ähnliches auch den Arabern versprochen. Verständlicherweise wurde somit das Ende des Krieges zwischen den Weltmächten zum Beginn der Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern. Die Unklarheiten der politischen Situation und die immer stärkere Zuwanderung von Juden in Palästina verschärften die Feindschaft zwischen den beiden Volksgruppen. Die Erwartungen der Juden wurden zum größten Teil enttäuscht und die Perspektive eines jüdischen Staats schien in die Ferne zu rücken. Die Situation fand erst dann einen Ausweg, als die Lage noch schlimmer wurde. Der Zweite Weltkrieg, der von einigen als die Fortsetzung des Ersten betrachtet wird, erlaubte dem zionistischen Vorhaben einen entscheidenden Schritt vorwärts. Nach dem teuflischen Plan, die Juden von der Welt auszutilgen, wandten die Siegermächte ihre Aufmerksamkeit jenem Volk zu, das die Vernichtung riskiert hatte. Im Jahr 1947 genehmigte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Plan einer Teilung von Palästina in zwei Staaten, einen jüdischen und einen arabischen. Es ergab sich eine verblüffende Situation. Wegen einer außerordentlichen politischen Konstellation, die nur wenige Monate anhielt, stimmten bei jener Gelegenheit sowohl die USA wie auch Russland dafür. Die Lage veränderte sich kurze Zeit später mit Beginn des Kalten Krieges, als das sowjetische Imperium entschied, die Unterstützung der arabischen Welt zu suchen. Theo Herzl hätte sich ja nicht vorhersehen und noch weniger sich wünschen können, dass zur Gründung des von ihm erwarteten und geplanten jüdischen Staates die Menschheit die Tragödie der beiden Weltkriege und sein Volk die schreckliche Shoah erleiden sollten. Jesus jedoch hatte gewarnt in Matthäus 24, die Verse 6 bis 8, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Der ursprüngliche Begriff Wehen, der auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 erscheint, zeigt auf, dass es sich nicht um gewöhnliche Schmerzen handelt, sondern um Geburtswehen. Man könnte also sagen, dass die beiden Weltkriege zwei schreckliche, höchst schmerzliche Presswehen waren, die zur Geburt des Staates Israel geführt haben. Dies ist der weitaus wichtigste Aspekt jener zwei weltweiten Katastrophen. Der Fortschritt des Planes Gottes und die Erfüllung seiner Absichten mit Israel. Auch der sogenannte Holocaust darf nicht nur als ein besonderer Ausdruck menschlicher Bosheit verstanden werden, sondern als ein wortwörtlicher teuflischer und natürlich erfolgloser Plan, sich dem Vorhaben Gottes zu widersetzen. Wenn man die geistliche Dimension dieser Geschehnisse außer Acht lässt und auf den Versuch, die Juden auszurotten, nur mit humanistischer Empörung reagiert, geht man das Risiko ein, von demselben Satan, der sie bewirkt hat, ausgenutzt zu werden. Teilweise geschieht das heute schon. Der Vorwurf von Rassismus und Nazismus wird gegen die Juden gewendet. Die Erinnerungen an jene Verfolgungen bietet ihren aktuellen Feinden eine bequeme Begründung, es nochmals, wenn auch in einer anderen Form, zu versuchen.
Okay. mit mir lech, Adam Baruch, et kol chayach bito.
Chaim Weizmann, ein von Gott gewähltes Werkzeug. In Jesaja 55, die Verse 8 bis 9 lesen wir: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Menschen untersuchen die Begebenheiten der Geschichte und der Politik mit ihren moralischen und intellektuellen Maßstäben und können so vieles, aber nicht das Wesentliche, verstehen. Auf der Ebene der politischen Beziehungen zwischen den Nationen gibt es nichts Wichtigeres als das Volk Israel. Die Machthaber der Welt sind gezwungen, es irgendwie zuzugeben. Dem, was sich in jenem kleinen Fleckchen Erde ereignet, kommt eine überdimensionale Bedeutung zu, wenn man es mit der Ausdehnung des Landes und der Größe der Bevölkerung vergleicht. Die wahren Gründe jedoch, welche die Menschen nicht verstehen können, liegen in den Gedanken Gottes verborgen. Diese kann man nicht kennen, außer man betrachtet ihre Offenbarung in der Schrift. Um seine historischen Pläne in der Welt zu erfüllen, versammelt der Herr nicht die Mächtigen der Erde zu einem internationalen Treffen und übergibt jedem seine Aufgabe mit entsprechender schriftlicher Vollmacht. Der Herr wählt seine Werkzeuge einzeln und völlig frei, wann und wo er will, und führt sie zum richtigen Zeitpunkt auf das Parkett der Geschichte, damit sie bewusst oder unbewusst ihre Rolle spielen. Eines dieser Werkzeuge war sicher Chaim Weizmann, der erste Präsident des Staates Israel. Weizmann kam im Jahr 1874 in einer der düstersten und weltverlorensten jüdischen Siedlungen des zaristischen Kaiserreichs zur Welt. In Motol, einem Städtchen in der Nähe von Pinsk in Weißrussland. Aus seiner Autobiografie erfahren wir, dass er ab dem Alter von 4 Jahren den Scheder besuchte, eine Schule, in der alle Schulklassen zusammen unterrichtet wurden. Sie bestand aus einem Schulzimmer, in dem mit dem Lehrer und den vielen Schülern auch eine Ziege untergebracht war und die Gattin des Lehrers die Wäsche zum Trocknen aufhängte. Chaim mochte hauptsächlich einen Lehrer, der ihm die gewaltigen Schriften der biblischen Propheten erklärte und ihm gleichzeitig heimlich Bücher über die Naturwissenschaften zukommen ließ. Sonderbarerweise geschah etwas Ähnliches auch Eliezer ben Jehuda. Sein sehr religiöser Onkel hatte ihn zu einem Rabbi geschickt, der ihm neben den heiligen Schriften auch noch heimlich jüdische Bücher weltlicher Literatur zum Lesen gab. Ben Jehuda wurde ein außerordentlicher Sprachwissenschaftler und Weizmann ein talentierter Chemiker. In beiden Fällen dienten die angelernten Fähigkeiten der beiden Männer grundlegend zur Gründung des Staates Israel. Chaim Weizmanns Familie war wohlhabend und eng mit dem jüdischen Glauben verbunden. Der Vater hatte eine schöne Stimme und wurde während seinen Geschäftsreisen in den lokalen Synagogen als Kantor gebraucht. Die Mutter hatte 15 Kinder zur Welt gebracht, von denen 3 in jungem Alter starben, und war eine fromme und fröhliche Frau. Sie sprach ihre täglichen Gebete und ließ den Kindern eine große Freiheit. Während seiner Schuljahre in der Oberstufe in Pinsk begeisterte sich der junge Chaim für die Chemie und bewies darin vielversprechende Fähigkeiten. In jenen Jahren entwickelte sich in ihm noch eine weitere Leidenschaft. Er besuchte regelmäßig eine Gruppe der Hovevei Zion, Freunde Zions, die zu jener Zeit in Russland, Polen und Rumänien entstanden waren. Dort erfuhr er, dass ein Bekannter von ihm, Aaron Eisenberg, nach Eretz Israel ausgewandert war, um mit seiner Arbeit am Wiederaufbau des Landes teilzunehmen. Chaim begann also von Haus zu Haus zu gehen, um den Freund, den er ein wenig beneidete, finanziell zu unterstützen. Nach dem Abitur musste der vielversprechende Chaim ins Ausland ziehen, um sein Studium an der Universität aufzunehmen, da die Lage der Juden in Russland dazu sehr ungünstig war. Als er sich in Berlin befand, las er das Buch »Der Judenstaat« von Herzl und war davon begeistert. Und als er erfuhr, dass Herzl seinen ersten zionistischen Kongress in Basel organisierte, kehrte er mit einigen Freunden nach Russland zurück, um so viele Juden wie möglich zur Teilnahme am Kongress zu überreden. Er wurde zum Vertreter der Gruppe in Pinsk gewählt, aber die zaristische Polizei verweigerte ihm die Ausreise, so dass er an jenem historischen Kongress nicht dabei sein konnte. In den darauffolgenden Jahren teilte Weizmann seine Aktivitäten zwischen Wissenschaft und Zionismus, da ihn beide interessierten. Nach 3 Jahren des Chemiestudiums in Berlin folgte er seinem Professor nach Freiburg in der Schweiz, wo er das Diplom cum laude erhielt. Nach dem Diplom lehrte er einige Jahre lang als Privatdozent an der Genfer Universität. Da die Entlohnung nicht sehr hoch war, rundete er sein Einkommen mit dem Verkauf von Farbstoffpatenten auf. In jener Genfer Zeit bot sich Weizmann die Gelegenheit, viele wichtige Persönlichkeiten, hauptsächlich aus Russland, zu treffen. Unter anderem befand sich auch Wladimir Iljitsch Lenin in Genf, der für seine Revolution warb. Einer seiner Jünger, Grigori Blechanow, hatte eines Tages einen harten Zusammenstoß mit Weizmann. Er warf ihm vor, die Scharen der Revolution zu schwächen, indem er einen Teil für das Projekt des jüdischen Staates abzweigte, das er für rückständig, dumm und unmoralisch hielt. Weizmann ließ sich jedoch nicht entmutigen und gründete die zionistische Vereinigung Ha-Shaka, Morgengrauen. Eine der ersten Versammlungen wurde von dem damals 21-jährigen jüdischen Philosophen Martin Buber besucht. Ab dem zweiten nahm Weizmann aktiv an allen weiteren Kongressen der zionistischen Organisation teil, bis er 1920 deren Präsident wurde. Sehr dramatisch war der Basler Kongress von 1903, als Theo Herzl unter dem Eindruck des letzten grausamen Pogroms gegen die Juden in Chisinau, Hauptstadt des heutigen Moldawiens, vorschlug, provisorisch das britische Angebot eines Judenstaates in Uganda anzunehmen. Weizmann, der Herzl doch sehr bewunderte, war einer seiner entschiedensten Gegner. Es gab eine harte Auseinandersetzung, die nicht in demselben Jahr beigelegt werden konnte. Im Jahr darauf wurde der Vorschlag dann definitiv fallen gelassen. Herzl, der wegen des Verlaufs des Streits innerlich sehr erschüttert war, starb kurze Zeit danach. In seiner Autobiografie schrieb Weizmann: Wir liebten Herzl und bewunderten ihn. Aber wir opponierten ihm innerhalb der Bewegung, weil wir fühlten, die jüdischen Massen brauchen mehr als vornehme diplomatische Vertreter, die in dieser Welt herumfuhren und mit den Großen dieser Welt unsertwegen verhandelten. Wir mussten dem Beispiel der Bilu folgen, nur in weit größerem Umfang. Dies war die Haltung der praktischen Zionisten im Gegensatz zu den diplomatischen. Interessant ist, dass später Weizmann selbst Umstände halber zu einem Diplomatiker wurde und unter dem Strich das erreichte, wofür Herzl erfolglos so sehr gearbeitet hatte. Die erste juristische Anerkennung eines potenziellen jüdischen Staates. Im Jahr 1904 entschied sich Weizmann dazu, hauptsächlich wegen der Arbeit, nach Manchester umzuziehen, weil dort das Zentrum der chemischen Industrie in England war. Und er einen Empfehlungsbrief des Leiters der chemischen Abteilung der Victoria-Universität vorweisen konnte. Dieser Umzug erwies sich als sehr förderlich für die Entwicklung des zukünftigen Staates Israel. Beide Hauptinteressen Weizmanns, der Zionismus und die Chemie, spielten nämlich eine wichtige Rolle in den darauf folgenden Begebenheiten.
Oh,
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben die erste Hälfte des vierten Kapitels des Taschenbuches »Gott hat Israel erwählt« von Marcello Cicchese. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.